ein Thema an diesem dritten Advent, öffne deine Türen für Jesus. Nicht nur, dass wir Jesus erwarten, sondern unsere Türen sollen offen sein. Unsere Türen sollen für den Teufel zu sein, für das Böse zu sein, für das Negative zu sein, für die Sorgen, für das Weltliche, für das Antichristliche, aber für Gott und Jesus und Heiligen Geist sollen wir die Türen weit aufmachen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Gott wartet, dass du die Tür ihm aufmachst, dass du ihn reinlässt. Zuerst einmal lade ich dich ganz herzlich ein zu den nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Zuerst einmal am Mittwoch. Am Mittwoch wird das Thema sein, Maria. Ich werde über Maria predigen, werde stockkatholisch sein, nicht erschrecken. Maria, von dir ist Jesus geboren worden. Du hast Jesus zur Welt gebracht. Was wären wir ohne Maria? Was wären wir ohne Maria? Stell dir mal vor, Maria hätte abgetrieben. Stell dir mal vor, wann Maria Jesus abgelehnt hätte. Ich will mit diesem Jesus nichts zu tun haben. Wenn sie gesagt haben, Engel, geh spazieren, geh zu jemand anderem, such die Elisabeth oder sonst jemand, aber nicht mich. Aber Maria war so eine Frau, die hat gesagt, mir geschehe, was du gesagt hast. Sie war Gott gehorsam. Also Maria, von der Jesus geboren wurde. Am Freitag wird das Thema sein, ist das nicht Josefs Sohn? Also ich werde die Eltern Jesu betrachten jetzt in dieser Woche. Die Eltern Jesu, also Maria, ist das nicht Josefs Sohn? Von wem stammt Jesus jetzt wirklich ab? Wir kennen seinen Vater, wir wissen, er ist Zimmermann, wir kennen seine Brüder und seine Familie. Ist das nicht Josefs Sohn? Und dann am 22. Dezember, dein Gebet ist erhört worden. Und dann am Sonntag, nächsten Sonntag, mein Geist jubelt und freut sich über den Herrn. Mein Geist jubelt. Weihnachten ist ein Jubelfest. Man freut sich. Und dann am Heiligabend, am Montag ist es, am 24. Dezember, 16 Uhr, Heiligabend Gottesdienst. Dann am ersten Weihnachtstag haben wir Gottesdienst um 11 Uhr hier, nicht um 10 Uhr. Also um 11 Uhr. Da möchte ich euch ganz herzlich einladen. Dann, was ich noch hinweisen möchte, nimm die Zettel, Einladungszettel, die Programme mit. Am 31. Dezember haben wir Silvestergottesdienst. Silvester, das ist also ein ganzes Paket. Zuerst mal Abrechnung, Bilanz, Inventur, was alles so war. Ende gut, alles gut. Dann wollen wir Abendmahl miteinander halten und dann anschließend wollen wir noch eine Taufe. Für die sich angemeldet haben, eine Taufe abhalten. Und wer noch getauft werden möchte, darf auch sich noch anmelden. Dann werden wir eine gute Zeit haben miteinander, Gemeinschaft und dann anschließend mit Gebet und Gesang und Losungen ins neue Jahr hinein. Also, und dann ist es 1 Uhr wahrscheinlich schon dazwischen und die Zeit vergangen. Das ist eine heilige Nacht für uns. Also ich möchte euch einladen, wenn die Leute draußen knallen, werden wir hier uns voll Gott ergeben und Gott ausliefern und in die Fülle Gottes hineingehen. Öffne deine Türen für Jesus. Heute geht es mir um ein echtes Weihnachtswunder, das passieren soll. Und das passiert immer dort, wo Jesus Zutritt bekommt. Weißt du, überall siehst du Schilder, Zutritt verboten. Und nur Exklusive dürfen und können rein. Aber hier ist wichtig, dass wir anfangen, uns Gedanken zu machen, lasse ich Jesus in mein Leben hinein. Da passiert Weihnachten, da kommt Weihnachten, wo ich Platz für ihn mache. Wir wissen ja, in der alten Zeit, als Jesus geboren wurde, es war kein Raum in der Herberge. Schlimm. Für den König aller Könige wartet man 4000 Jahre und er kommt dann tatsächlich und hat man keinen Platz für ihn. So, die modernen Türen sind heute so, wie unsere Herzen tatsächlich sind. Man kann es nur von innen aufmachen. Also öffne deine Türen von innen. Du musst also dein Herzenstür von innen aufmachen, damit Jesus hineinkommen kann. Ich lese mein Textwort aus Offenbarung Kapitel 3, Vers 20. Und das ist erstaunlich. Dieses Wort ist an eine Gemeinde gerichtet. Eine fromme Gemeinde, eine sehr aktive Gemeinde, eine sehr lebendige Gemeinde. Du tust je länger, je mehr und so weiter. Also, die hat alles. Und an dieser Gemeinde sagt der Herr, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Hörst du das? Das Klopfen des Herrn Jesus. Er möchte Einlass haben. Jesus vor der Tür einer Gemeinde. Deshalb, wenn ich hier sage, öffne deine Tür und finde Jesus, dann predige ich für die Gläubigen. Denn oft sind die Gläubigen so verschlossen, so einfach isoliert, so abgekapselt. Ja, die haben für alles Zeit, bloß für das Wichtigste nicht. Hier für Gesang, für Musik, für was weiß ich, für alles. Für das ganze Klimbim. Aber für Jesus keine Zeit. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jemand will zu dir rein. Und zwar, er will nicht draußen stehen, er will nicht von außen dich beeinflussen und von außen dir dienen. Nein, er möchte von innen ein Insider sein in deinem Leben. Er will nicht nur einen Besuch abstatten oder nur schnell dich kennenlernen. Nein, er möchte bei dir wohnen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an und so jemand die Tür auftut, zu dem will ich eingehen und mit ihm Gemeinschaft oder das Abendmahl halten oder das Mahl halten, was es auch immer ist. Jesus will mehr sein als nur ein Gast. Weißt du, wir sind gewohnt, so fromme Tischgebete, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Du hast bestimmt schon dieses Gebet mal runtergeleiert. Aber stell mal vor, jetzt wird Jesus plötzlich sagen, du, ich bleibe länger als 3 Tage bei dir. Jetzt quartiere ich mich bei dir ein. Ich möchte bei dir wohnen. Ja, Heiland, fühl dich wie zu Hause. Und stell mal vor, Jesus fühlt sich tatsächlich wie zu Hause bei dir. Dann sagt dir, der Fernseher muss raus. Als erstes. Als zweites, deine ganzen Schallplatten und ganzen CDs. Und dann als nächstes, deine ganzen Bücher müssen raus. Stell mal vor, was der Herr Jesus dann anfängt aufzuräumen. Und das Einzige, was ich erlaube, dass du noch zu Hause hast, das ist deine Bibel. Denn die meisten Leute haben so viele komische Bücher zu Hause, die gar nicht in ihr Haus hineingehören. Fühl dich wie zu Hause. Und wir sind so überladen mit allem Klimbim. Denk nur, wir haben viel zu viel. Und je mehr du hast, desto mehr Arbeit hast du mit den ganzen Sachen. Jesus will also nicht nur den frommen Rummel. Er will in unser Leben hineinkommen und er will der Herr des Lebens sein. Weißt du, in unserem Leben ist ein Stuhl, ein besonderer Stuhl, ein Königsthron. Und diesen, entweder sitzt du da drauf oder sitzt Jesus drauf oder sitzt ein anderer drauf. Lass uns überlegen. Und Jesus möchte zu dir rein. Jesus will zu dir kommen und ich werde als Aufhänger hier für meine Botschaft heute an diesem Adventstag nehmen Lukas 19. Das ist die Geschichte vom Zachäus. Ich habe bestimmt schon von diesem kleinen Mann was gehört, der Jesus sehen wollte. Der wollte Jesus sehen, wie er vorbeizieht und was er macht, seine Wunder. Wir wollen alle Jesus sehen, aber Jesus will mehr als Zuschauer. Jesus will zu uns einziehen. Er will zu uns kommen. Und Zachäus sitzt da und beobachtet, kritisiert vielleicht und sagt, guck mal, jetzt der Petrus da und die ganzen Aposteln da und die Juden, was die alle so machen, wie die sich verhalten und die Pharisäer. Der beobachtet von oben, aber Gott will, dass du runterkommst. Das ist diese Geschichte. Und Jesus kommt zu dir, zu deiner Familie, zu deinem Haus, in dein Geschäft. Jesus möchte sich überall beteiligen, sogar in die Küche, im Schlafzimmer, sogar im Ehebett. Jesus will der Herr des Lebens werden. Ich muss zu dir einziehen. Jesus kommt nicht als Bettler. Er hat es nicht nötig, um Brot zu betteln. Mach mir bitte die Tür auf, sei so lieb, so nett. Nein, er kommt als König mit vielen Gaben. Mit Ross und Reiter kommt er. Er ist kein Betrüger oder Schwindler oder irgendein Versicherungsvertreter, der jetzt an der Tür steht und dir Geld abknüpfen möchte. Nein, er kommt zu dir und er will dir helfen. Er will Heil und Gesundheit in dein Leben bringen. Es ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Der klopft an. Und Zachäus sitzt da oben und beobachtet von seiner Hochsitz. Jesus will dein Freund werden. Und er will deine innige, herzliche Freundschaft mit dir beginnen. Zachäus, ich muss zu dir einkehren. Jesus ist zu Zachäus eingekehrt. Weißt du, was das bedeutet, einkehren? Lass uns das Wort einkehren zergehen. Denk mal drüber nach, was das alles heißt. Es war die Stunde des Zachäus, seine Gelegenheit. Er hat damit gar nicht gerechnet, dass Jesus nicht nur an ihm vorbeigeht, sondern zu ihm reinkommt, in sein Haus, in sein Leben. Ja, ist da alles aufgeräumt. Stell dir mal vor, jetzt, du gehst nach Hause und plötzlich kommt Jesus dir über die Quere und sagt, du, ich muss zu dir kommen, Matthäus. Ist da alles aufgeräumt? Ist alles geputzt? Weißt du, und dann kontrolliert es. Die Schwaben haben eins. Weißt du, die Schwaben wollen schnell rausfinden, ist die Wohnung gut? Wie ist die Hausfrau oder wie ist das? Guckt immer meistens in die Toilette. Und der Herr Jesus kommt rein und guckt die Toilette. Wie ist die Toilette? Ist da alles aufgeräumt? Ist das alles okay? Er kommt zu den Mühseligen und zu den Beladenen, zu den Kranken, zu den Armen, zu den Schwachen. Und er bringt Leben. Ganz was anderes. Weißt du, wir erwarten, dass Jesus uns Geld bringt. Nein, Jesus bringt uns kein Geld. Er bringt uns Leben. Das ist mehr als Geld. Er bringt uns Hilfe. Er bringt uns Rettung. Er bringt uns Lösungen. Ich muss zu dir kommen, Zachäus. Und Zachäus hat Geld genug, aber er konnte das alles sich nicht leisten mit Geld. Und wir müssen von innen die Tür aufmachen. Wir haben die Schlüssel in der Hand. Jesus ist schon so oft bei solchen Sündern wie Zachäus gewesen, die sich ihm geöffnet haben, die seinen Ruf vernommen haben, die einfach gesagt haben, komm, Herr Jesus, komm zu mir. Die meisten Leute fragen, wo bist du zur Herberge? Und es ist gut, dass Jesus kein Quartier hatte. Er wohnte zeitlang im Kapernaum, das war sein Zuhause, aber da haben die Leute ihm sein Dach abgedeckt und da ist er ausgezogen. Und seitdem ist er unterwegs. Wo bist du zur Herberge? Und dort darf ich sagen, wo er zur Herberge ist? Bei dir und bei mir. Dort will er zur Herberge sein. Er geht von Haus zu Haus. Und er sucht Quartier, wo er bleiben könnte. Und heute Nacht schläft er bei dir und morgen schläft er bei mir. Ich muss in dein Haus einkehren. Man muss keine Angst haben von Jesus, wenn man ihm die Tür aufmacht, dass er sich unmöglich benimmt. Viele Leute, weißt du, wenn da so ein Penner vorbeikommt, so ein Wanderprediger vorbeikommt, da musst du immer vorsichtig sein. Verstehst? Da kann nachts sogar dein Haus ausräumen. Und dann hast du mal was gehabt. Aber Jesus kommt nicht als ein Dieb. Er kommt als einer, der helfen kann. Und er ist sehr still und zufrieden. Du musst ihm nur einen Platz anbieten. Zachäus, ich muss zu dir kommen. Und wie du auch heißt, ich muss zu dir kommen. Und was passiert, wenn du dich mit ihm abgibst? Jesus kommt zu uns und er passt sich, pass auf, uns an. Jesus passt sich uns an. Weißt du, so wie du bist, so wird er auch sein. Ich möchte nur unter deinem Dach sein. Ich möchte nur bei dir sein. Der Herrscher des Universums klopft bei dir an und sagt, ich möchte zu dir kommen, bei dir bleiben, in deine zerfallene Hütte. Ich will dich besuchen, da wo du wohnst. Gott guckt nicht, ob das Haus perfekt ist. Guck mal, der Herr Jesus kam in einen Stall oder in eine Grotte zur Welt. Es macht ihm nichts aus, wo du wohnst. Aber in dem Augenblick, wo er dann in dein Leben hineinkommt, wird dein Leben zum Paradies. Jesus, er kommt und ihm ist jeder Schlupfwinkel richtig, jede Lasterhöhle richtig. Und er kommt hinein. Stell dir mal vor, Jesus kommt in irgendeine Lasterhöhle und plötzlich wird Veränderung stattfinden. Das ist so oft passiert, wo Jesus hineingelassen worden ist. Lass Jesus mal hinein in eine Situation, in einen Umstand. Er geht zu den Gestrandeten, zu den Gescheiterten, zu den Verkommenen. Und ich weiß, ich komme aus der Jesus-People-Bewegung und ich weiß, wie er zu den Hippies hingegangen ist und die Hippies rausgeholt hat. Hat nicht gefragt jetzt, Leute, ihr müsst euch zuerst äußerlich verändern. Nein, er hat sie von innen her verändert. Die Veränderung passiert von innen. Bei Jesus gilt kein Ansehen der Person. Ehe er zu deiner Tür einkommt und so weiter, ist es schon bei vielen anderen gewesen. Und hat andere bedient. Reiche und Arme, Verkommene und Edle. Er hat angeklopft und jeder, der die Tür für ihn aufgemacht hat, zu dem ist er eingegangen. Manche haben sich geschämt und geniert und die haben nur nachts mit Jesus gesprochen, wie der Nikodemus. Andermal ist er bei den Sündern eingekehrt. Er ist sogar zu einem Pharisäer mal gekommen. Aber weißt du, Jesus kann zu uns kommen und er kommt manchmal. Aber wir behandeln Jesus wie den letzten Dreck manchmal. Und da kommt nachher so diese Magdalena und salbt seine Füße und küsst seine Füße und so weiter. Dann sagt er, wenn du wüsstest, was das für eine Frau ist. Und was sagt Jesus? Simon, du, ich muss dir was sagen. Nimm Simon an Seite. Als ich zu dir kam, du hast mir keinen Kuss gegeben. Du hast mir kein Wasser gegeben. Aber diese Frau, die küsst permanent meine Füße und salbt mich. Du siehst also, man kann Jesus reinlassen, aber ihm nicht einmal einen Kuss geben. Nicht mal begrüßen. Nein, Herr Jesus, da setzt du hin. Da hinten kannst du sitzen, da ist noch Platz. Er kehrt bei den Gebundenen ein, bei den Belasteten, bei den Verletzten, bei den Verwundeten. Sogar in Trauerhäuser unterwegs, wenn Leute zur Beerdigung gingen, begegnete er dem Sargträger und sagte, Mädel, steh auf. Oder Junge, wach auf. Er klopft an. Und heute Morgen klopft er bei uns. Es ist Advent. Er kommt. Er kommt. Und so viele Zeichen seiner Ankunft haben wir schon immer gesehen und gehört und gemerkt. Und Geschwister, wir sind in den letzten Tagen. Wenn wir nicht bald aufwachen, kann es zu spät sein. Da ist der Herr gekommen und wir haben es nicht gemerkt. Wisse, der Große, der König kommt zu dir. Nicht irgendein Bankdirektor, der dir da von der Lottogesellschaft kommt und sagt, sie haben im Lotto was gewonnen. Nein, der Herr aller Herren kommt. Dein Schöpfer klopft bei dir an. Er hat das Wichtigste gesagt. Bring das Wichtigste, was er hat. Deshalb, ich denke, es ist wichtig, dass du alles andere stehen lässt in deinem Leben, alles, was du so für wichtig erachtest. Weißt du, in dem Augenblick, wo es auf die Ewigkeit zugeht, dann merkst du, was wichtig und unwichtig ist. Dann brauchst du dein Sparbuch nicht mehr. Dann brauchst du deine Autoschlüssel nicht mehr. Dann brauchst du die Klamotten nicht mehr. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und so ist es, wenn der Herr einem begegnet. Das Wichtigste. Nimm dir Zeit also für das Wichtigste, denn es geht um unsere Ewigkeit. Jesus kommt. Zachäus, ich muss zu dir kommen. Nimm dir Zeit. Und ich bin nicht irgendjemand. Ich bin der Sohn Gottes, der Lebendige. Und wenn Jesus zu uns kommt, Geschwister, er kommt nicht mit leeren Händen. Er setzt sich hin. Sieht also sehr einfach und schlicht. Und manche, habe ich gestern ja gesagt, haben unwissend Engel beherbergt. Und manchmal kommt Jesus zu dir in einer Form, in einer Äußerem, dass du denkst, na, das kann doch nicht der Herr Jesus sein. Und doch, es ist der Herr Jesus. Was ihr dem Geringsten einem getan habt, wenn ihr jemandem ein Glas kalten Wassers gegeben habt, dann habt ihr mir gedient, hat der Herr gesagt. Ich war nackt, habt mich bekleidet. Ich war hungrig, ihr habt mich gespeist, ich war gefangen, ihr habt nach mir gefragt. Was ihr dem Geringsten einem getan habt. Jesus kommt manchmal sehr unscheinbar. Und so sitzt er beim Zachäus. Zachäus, ich muss zu dir kommen. Und weißt du, wenn du dann so einer großen Persönlichkeit plötzlich gegenüber sitzt, merkst du, das ist ganz einfach. Wir denken manchmal so König, so Präsident oder Kanzler oder Minister. Ach, das ist ein hohes Tier. Und so auch der Zachäus ist extra auf den Baum gestiegen, damit er ja richtig Jesus im Blickpunkt hat. Und als Jesus dann bei ihm am Tisch sitzt, merkt er, du bist, das ist genauso wie ich. Ein bisschen größer vielleicht, ein paar Zentimeter, aber das ist alles. Das sieht genauso aus, der ist genauso Mensch, hat zwei Hände. Und er ist erstaunt, dass Jesus sich auf unsere Ebene begibt. Auf meine Ebene, deine Ebene. Zachäus, ich muss zu dir kommen. Und dann beginnen die Überraschungen. Dann beginnen die Wunder. Dann beginnt etwas, was den Mann verewigt. Zachäus, in deinem Haus ist Heil widerfahren. Er beginnt die Probleme anzusprechen. Nein, eigentlich gar nicht. Also wenn ich die Geschichte richtig studiere und betrachte, hat überhaupt kein einziges Wort gesagt. Der Herr Jesus sitzt nur da und betet vielleicht. So kann ich mir vorstellen. Und ist einfach still und guckt zu Zachäus, wie der in der Küche, seine Frau in der Küche arbeitet und brutzelt. Er guckt zu, wie das alles so passiert. Er sagt gar nichts. Weißt du, wir denken manchmal, der Herr hat eine Predigt gehalten. Zachäus, du bist ein Betrüger. Ich sag dir, denk, wo hast du das ganze Gold her. Du hast den Leuten mehr abgenommen, als es zusteht. Er hat nichts gesagt. Er hat ihn nicht gerichtet. Plötzlich hat der Zachäus ein schlechtes Gewissen bekommen. Geschwister, wenn Jesus zu uns kommt, ich sage dir eine Wahrheit, wenn du Jesus in dein Leben reinlässt, kriegst du schlechtes Gewissen. Kriegst du schlechtes Gewissen, was ist und was nicht ist. Plötzlich passieren gewaltige Veränderungen, wenn er so Jesus einlässt in sein Leben. Da hört der Betrug auf, diese ganze Übertreibung. Das kostet so viel. Und dann die Steuer erhöht. Wir kennen das Lied. Macht hoch die Tür. Das werden wir nachher am Schluss singen. Dieser Text basiert auf dem 24. Psalm, wo es heißt, werdet weiter, ihr Tore, werdet höher, ihr uralten Pforten. Der König zieht ein. Macht weit, der König. Eigentlich, du solltest die Mauer ausbrechen und nicht nur die Tür aufmachen, die Mauer ausbrechen, damit der Herr so richtig in dein Leben hineinkommen kann und bleiben kann. Viele der Heilungen Jesu waren ja nichts anderes wie solche Öffnungsgeschichten. Blinden wurden Augen aufgetan und sie sahen Jesus. Und dergleichen. All diese Öffnungsheilungen. Lahme, Taube, stummer Mund, taube Ohren, die wurden nur geöffnet und sie plötzlich merken sie, das ist der Herr, der zu mir spricht. Der Mensch mit seinen körperlichen Defekten ist so verschlossen in sich, so abgekapselt. Ich, mein Geld. Mein Haus, meine Familie, meine Kinder, mein Leben, meine Gesundheit. Und plötzlich sagt er, der Herr, ich muss zu dir kommen. Muss zu dir kommen. Oder zu dem Staubstummen sagt der Herr, Ephata, öffne dich. Markus Kapitel 7, 34. Öffne dich. Und der Herr möchte, dass du dich heute Morgen für ihn öffnest. Ich möchte für ihn offen sein. Wie soll ich dich empfangen, König aller Könige? Weißt du, als Jesus vor dem Zachäus steht und sagt, Zachäus, komm runter. Dann ist es ihm alles egal. Wenn Jesus zu dir hineinkommt in dein Leben, wenn du richtig machst, die Sache. Vorausgesetzt, du machst es richtig. Die meisten Leute machen nur ein Übergabegebet und dann gehen sie wieder weiter. Es reicht nicht aus, ein Übergabegebet und nur mit dem Mund, mit den Lippen was zu bekennen. Nein, man muss Jesus mit nach Hause nehmen. Nicht nur ein Übergabegebet in einer Evangelisation sprechen. Und dann ist es ihm egal, was jetzt die Leute sagen. Guck mal, der Zöllner, zu dem geht er hin. Der Zöllner. Der Herr geht zu dem Zöllner. Zu diesem Obergauner. Oberzöllner. Zachäus war ja Oberzöllner noch dazu. Also Obergauner. Weißt du, dem Zachäus ist jetzt vollkommen egal, was die Leute denken. Ich habe lange genug gesucht. Mir geht es um mein Wohlergehen. Er ist froh, dass Jesus zu ihm kommen will. Er hat gesucht, lange genug gesucht. Und du suchst vielleicht auch schon Jahre, Jahrzehnte und sagst, wo kann ich glücklich sein? Wie kann ich zufrieden sein? Wie kann ich Geborgenheit bekommen? Wie kann ich Liebe empfangen? Wie kann ich Frieden bekommen? Du suchst es. Und er steht und klopft an deine Tür, Jesus Christus. Und so jemand die Tür auftut, zu dem will er eingehen. Weißt du, es geht um ihn selbst. Zachäus, steig runter von deiner Intelligenz, weißt, viele philosophieren und fantasieren und so weiter. Du musst runter, du musst Mensch werden, wirklich werden wieder, normal werden. Weißt du, was für dich gut ist? Zachäus wollte nur Jesus sehen, aber es reicht nicht aus. Jesus will zu ihm kommen. Weißt du, was du brauchst? Zachäus tat das einzige Richtige. Er öffnete seine Haustür. Jesus, komm rein, komm rein, komm rein. Komm rein. Und ich sag doch eins, wenn Jesus kommt, glaub doch nicht, dass nur Jesus allein kommt. Wir glauben nicht an Jesus allein. Weißt du, wenn du Jesus einladest, dann kommt wenigstens noch 12 andere Brüder. Und dann kommen noch ein paar Frauen dazu. Jesus hat in seiner Gefolgschaft 70 Leute gehabt. O Selighaus, das ihn aufgenommen hat, so singt man in einem Lied. Weißt du, wenn Jesus kommt, kommt eine ganze Gemeinde zu dir nach Hause. Aber ihr habt nicht so viel Platz, nicht so viele Stühle. Spielt keine Rolle. Die sitzen halt auf dem Boden. Die rücken zusammen. Wenn Jesus kommt, kommt eine ganze Gemeinde zu dir nach Hause. Und was heißt das? Da kommen die ganzen Aposteln, da kommen die ganzen Propheten, da kommen die ganzen Evangelisten, da kommen die ganzen Diener Gottes. Und er öffnet sein Haus. In diesem Haus ist Heil widerfahren. Plötzlich hörte die innere Stimme. Jesus hat kein Wort gesagt. Ich bin begeistert von dieser Geschichte. Jesus verdammte ihn nicht. Jesus hat ihm keine Moralpredigt gehalten. Hör mal, Zachäus, das und das stimmt bei dir nicht. Plötzlich fängt er von sich aus, weil er innen drin die Stimme Gottes hört. Es ist nicht recht, was du gemacht hast. Die muss niemand mehr sagen, wenn du Jesus aufgenommen hast, was richtig und falsch ist. Da muss kein Pastor mehr kommen und dir die Leviten verlesen. Weißt du, du weißt, wie du reagieren sollst. Du bist geistesgegenwärtig. Dein Unterbewusstsein fängt an zu brodeln, wird unruhig und du hörst die innere Stimme und plötzlich weißt du, so ich jemand betrogen habe, so jemand, wo zu viel genommen habe, plötzlich weißt du alles. Weißt du, du wirst plötzlich mit einem Schlag ein Heiliger. Du weißt alles. Du weißt, was das Richtige ist. So viele Leute kommen und fragen, was ist richtig? Wie soll ich mich entscheiden? Du brauchst dich, ich kann dir auch gar nicht sagen, wie du dich entscheiden sollst. Nimm Jesus auf in dein Haus und dann entscheidest du dich immer richtig. Nimm ihn auf. Und dann wirst du nie Fehler machen. Dann wirst du gucken, macht es so oder macht es so, wie er reagiert. Du merkst an den Reaktionen Jesu. Lächelt er oder weint er? Du musst nur Jesus angucken. Und weißt du, dein Unterbewusstsein, dein Inneres gibt plötzlich die richtige Antwort. Im richtigen Augenblick wirst du das Richtige hören. Und so ich jemand betrogen habe. Weißt du, da war kein einziger, den er betrogen hatte. Aber plötzlich wusste er, da ist eine ganze Menge davon. Ich wundere mich nur über den Zachäus. Da sprudelt es aus ihm. Wie er seine Geschichte aufarbeitet, innere Heilung erlebt. Da musst du nicht irgendwie ein Seelsorger kommen und komm mal noch was raus und dann rauslocken und die Würmer aus der Nase ziehen. Das muss man nicht. Wenn Jesus da ist, dann muss man nicht die Würmer aus der Nase den Leuten rausziehen. Und was war noch? Und wie oft war das noch so und so weiter? Dass du explodierst, du sagst, ich muss alles raus abgeben. Und die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen. Das hat Jesus gar nicht verlangt. Wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, in Bruchteilen von Sekunden, In 5 Sekunden kann dein Leben in Ordnung kommen. Plötzlich wird es aufgeräumt, verteilt, nimmt das mit und so weiter. Wurde sein Leben geordnet, kam auf dem richtigen Weg, wurde ein anständiger Mensch. Wenn Jesus durch deine Herzenstür hineingeht und du und Einlass bekommt von dir, Jesus, komm rein. Dann bekommst du alles, was du brauchst, erfährst, was du alles brauchst. Das ist Advent, Jesu kommen. Es passiert alles, was nötig ist. Und plötzlich verstehst du alles. Plötzlich siehst du in einem anderen Licht die Dinge. Lass Jesus rein, öffne ihm dein Herz. Und plötzlich anfängt es leise und innerlich, das Wort Gottes zu wirken. Leise und innerlich, inniglich mahnet der Heiland. Plötzlich spürst du, oh, das ist Gottes Stimme. Und kannst du die Stimmen unterscheiden. Da glaubst du nicht irgendjemand, irgendwelchem Geist und irgendwelchem Gespenst. Nein, plötzlich weißt du, das ist der Herr. Plötzlich sagt Zachäus, was er tun will. Und er tut es auch. Er hat die innere Stimme begriffen. Wie oft geht's uns so und wir fragen, ja, was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich sag dir, es ist ganz einfach. Lass Jesus rein und dann passiert alles von selbst. Automatisch, selbstverständlich. Bis dahin hat er nur nachgedacht und sitzt auf dem Baum da und will mal sehen, was die anderen tun und wie die anderen das machen. Aber jetzt ist er einer, der es begriffen hat. Und nicht nur verstanden, sondern auch wirklich getan und umgesetzt. Erst als Jesus die Bühne seines Lebens betrat, ging ihm ein Licht auf. Hat er sich an alles erinnert. Muss dir vorstellen, es ist so, als wenn du im Jenseits wärst. Plötzlich steht alles, die ganze Ewigkeit, das ganze Leben steht vor dir. Plötzlich erinnert, und so ich, wenn es noch irgendjemanden gibt, der es betrogen hätte, ich gebe es zurück. Plötzlich erinnert er sich an all die Leute, wo er abgenommen hat. Und du zahlst mir. Und da kommst nicht durch den Zoll. Und dann hat vielleicht die arme Frau geweint, das ist mein letztes Geld, das ist mein letztes Schaf und so weiter. Nein, du lässt es hier. Da hat sie plötzlich an die ganzen Schlechtigkeiten erinnert. Weißt du, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt und Jesus in dein Leben kommt, das ist alles offen. Du bist ein offenes Buch. Plötzlich erinnerst du dich, wo du das und jenes mitgenommen hast. Also, als ich Christ wurde und anfing mit Jesus zu gehen, niemand hat, ja gut, in unserer Gemeinde haben sie mal über Wiedergutmachung was gesprochen, aber plötzlich habe ich mich so angesprochen gefühlt, dass ich nicht mehr sitzen konnte. Die ganze Woche, den ganzen Monat, was muss ich noch in Ordnung bringen in meinem Leben? Und ich fing an, mein Leben zu ordnen, nacheinander, Stück für Stück. Ging nicht alles auf einmal. Plötzlich habe ich gemerkt, das auch noch. Du glaubst nicht, und plötzlich fallen dir Dinge ein, die schon Jahrzehnte zurückliegen. Weil jetzt wird deine Geschichte aufgearbeitet. Wenn du das nicht erlebst, wenn du nicht erlebst, wie deine Geschichte aufgearbeitet wird, wirst du beim Sterben große Schwierigkeiten haben. Da wirst du schreien und brüllen, und da werden alle Leute kommen müssen, die dann mit dir beten. Und dann wirst du vielleicht noch Generalbeichte im letzten Moment machen. Erlo Stegen, ein Pastor, den ich gut kenne, der auch ein paar Mal bei mir war, auch hier in Berlin. Seine Geschichte ist interessant, wie Gott Erweckung nach Südafrika brachte, zu den Zulus. Und ja, er war Pastor, er diente Gott. Und er lag im Sterben, war krank, sehr schwer krank, lag im Sterben, die Familie versammelt. Und plötzlich sagt der Herr, Erlo, du kannst noch nicht sterben. Und dann sieht er 150 Leute. Leute aus der Gemeinde, Leute, die so Techtel und Mechtel mit ihm hatten oder mit denen er einen Streit hatte als Pastor. Du kannst nicht sterben, du musst die Dinge in Ordnung bringen. Und dann hat er seiner Frau oder der Familie, die da war, gesagt, nimm den Zettel und schreibt auf und sagt den Leuten, ich bitte, die sollen hierher kommen, ich möchte mich entschuldigen bei ihnen. 150 Leute. Und da fing Erweckung an. Warum wir keine Erweckung haben, vielleicht müssen wir uns auch entschuldigen. Zu jemandem hingehen. Jemand die Hand reichen. Um Vergebung bitten. Und du glaubst gar nicht, manche Schulden können einen von der Ewigkeit abhalten. Der geht verloren, nur weil du eine Schuld auf dich geladen hast. Zachäus, plötzlich sieht er diese Leute, die stehen vor ihm, wie in einem Pantheon. Und was ist mit dem? Oh Herr, wenn du das wüsstest. Und dann, was ist mit dem? Liebe Zeit. Ich habe gedacht, es ist vorbei, das Gras drüber gewachsen. Aber weißt du, über Sünden wächst kein Gras. So wie auch über Steine kein Gras wächst. Über Sünde wächst kein Gras, da kannst du lange warten. Das kommt wieder raus, wird wieder ausgespült, kommt wieder ins Land. Du kannst Dinge nicht verdrängen. Weißt du, da nützen auch keine Medikamente. Und man versucht heutzutage, den Leuten zu helfen, das sind arme Leute, mit Medikamente zu verdrängen. Probleme kann man nicht verdrängen. Man muss sich den Problemen stellen. Die Woche habe ich darüber gepredigt, wozu Gott Probleme zulässt in einem Leben. Horch dir diese Predigt nochmals an oder besorg dir die CD. Wozu lässt Gott Probleme zu? Er hat eine ganz bestimmte Absicht, um die Sachen aufzuarbeiten. Und warum es dir vielleicht so schlecht geht, frag dich selbst vielleicht. Vielleicht sind da Sachen, die nicht aufgearbeitet worden sind. Jesus steht an der Tür und klopft an. Weißt du, du kannst jetzt Jesus einladen, aber ich sage dir, es ist gefährlich. Ich warne dich. Du wirst vielleicht die ersten paar Nächte gar nicht mehr schlafen können. Es wird sehr unruhig in deinem Leben werden. Du wirst immer wieder nachdenken, was ist mit mir los? Warum kommt er gerade zu mir? Was will er von mir? Das sagt dir nichts, aber du fängst an, plötzlich irgendwie zu merken, hier ist Heiligkeit, hier ist ein Heiliger da, hier ist ein Engel Gottes da, hier ist die Gegenwart Gottes da. Weißt du, oder du entspannst dich, bleibst ruhig. Weißt du, der Zachäus, von ihm heißt es, in diesem Haus ist Heil widerfahren. In diesem Haus ist Heil widerfahren, weil es sich Jesus geöffnet hat und die Dinge in Ordnung gebracht hat. Und solange, du kannst fromm sein, religiös sein, kannst alle Gottesdienste, die hier in Berlin ablaufen, besuchen, du wirst nie Frieden haben, es sei denn, du hast Frieden in deinem Herzen. Hier wird Friede gemacht. Ich muss in dein Haus kommen, wenn die Seele zur Ruhe kommt. Weißt du, wenn da nichts mehr da ist, was einen anklagen könnte. Erst wenn der Teufel arbeitslos geworden ist, dann hast du Ruhe. Und er ist der Ankläger der Brüder. Er klagt die Schwestern an, er klagt die Brüder an. Wenn Jesus auf dem Thron deines Lebens sitzt, da kannst du ganz ruhig sein, da kannst du ganz getrost sein. Weißt du, das wird schon von selber alles sich regeln. Da musst du nicht jetzt einen Heiligungsgottesdienst ansetzen. Weißt du, ich kenne Heiligungsbewegungen und habe auch oft in Heiligungsbewegungen gepredigt. Weißt du, dann sitzt man da und man liest den Sündenregister runter oder wie viele Dämonen, welche Dämonen, wo diese Dämonen drinstecken, arbeitet man auf. Nein, in dem Augenblick, wenn Jesus in deinem Leben gegenwärtig ist, dann kommen die Teufel von selber raus. Dann zeigen sie von selbst die Fratze. Dann offenbaren sie sich von selbst. Dann musst du nicht einfach, komm Teufel raus, der kommt schon. Jesus kam vom Berg runter nach der Verklärung und schon unten schreien die Dämonen, Jesus, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Da quaken sie und schreien sie und brüllen sie und toben sie. Was ist mit dem los? Weißt du, plötzlich merkst du dein Jezorn. Und Jezorn ist ein offensichtliches Zeichen von Besessenheit, Menschen, die jezornig sind. Weißt du, die können ganz lieb sein, ganz brav, ganz anständig. Aber plötzlich explodieren sie. Und dann sind sie wieder lieb. Und es tut so leid, dass ich so aus dem Häuschen gegangen bin. Weißt du, Jesus kommt zum Zachäus, der macht gar nichts. Aber Zachäus macht sich viel Sorge und denkt über so vieles nach. Und er fühlt sich die Gegenwart Jesu, dieser Heilige hier. Plötzlich ist Zachäus so auf einer neuen Bewusstseinsebene. Es geht jetzt um mehr als nur Jesus sehen, bisschen fromm sein oder bisschen dabei sein bei dieser Camp-Meeting oder was es auch dort war in Jericho. Es geht mehr als um Gewinn und Profit. Es geht mehr als um irgendwelche Vorteile. Es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Das darf nicht sein. Das ganze Geld, was ich hier habe, Jesus, wenn du das wüsstest, wie ich das mir das ergaunert habe, wie ich das mir erschlichen habe. Wenn das der Kaiser erfahren würde, dass ich ihm so viel abgezwackt habe. Es geht um eine Wiedergutmachung, und zwar im Innen drin. Was nützt es, wenn du äußerlich wieder gut machst, aber innen drin nicht wieder gut gemacht hast? Diese innere Wiedergutmachung. Öffne wie Zachäus, Jesus, dein Leben, dein Laden, deine Umstände. Jesus sagt zu Zachäus, steig runter. Ich muss in deinem Haus einziehen. Das ist Advent, wenn Jesus kommt. Er hat das gerne und mit Freuden getan, dieser Zachäus. Zuerst wusste er gar nicht, auf was er sich einlässt, was für ein Abenteuer, dass es sein ganzes Kapital kostet. seine ganzen Ersparnisse und alles sein Geld. Die Hälfte gebe ich den Armen. Wisst ihr, ich muss euch eines sagen, Jesus geht nur durch offene Türen. Er bricht nirgendwo ein, er ist kein Einbrecher. Und Jesus geht nur durch Türen, die offen sind. Er ist nicht in Bethlehem eingebrochen. Wenn sie ihn nicht wollen, die Leute, dann gehe ich halt woanders. Wenn die Daviditen nicht wollen, da diese Davidsöhne, wenn die das nicht wollen, dass ich komme, na gut, ich gehe in den Stall. Ich begnüge mich da. Und Weihnachten ist zu einer Katastrophe geworden. Sie hatten keinen Raum in der Herberge. Der Sohn Gottes kommt und die sind mit allem beschäftigt, bloß nicht mit Gott und Jesus. Der König der Könige. Weißt du, Jesus ist geboren. Die sogar in Jerusalem, die super Frommen, die Scheinheiligen, die haben nicht einmal sich die Mühe gemacht. Da kommen Weise aus dem fernen Osten und die sagen, wir haben seinen Stern gesehen. Die machen sich gar keine Gedanken. Die erschrecken sich nur. Die waren gar nicht bereit. Aber man wartet Jahrtausende. Der Messias kommt. Der Messias kommt. Der Messias kommt. Und dann ist er da. Und die sind nicht da. Kein Platz für das Wichtigste. Kein Platz für den König. Kein Platz in der Herberge. Wie ist es auch bei uns heute? Lass uns mal ganz ehrlich sein, unser Leben. Wie viel Zeit verwenden wir für Jesus? Weißt du, hat Jesus einen angemessenen Platz in unserem Dasein, in unserem Leben? Gott will dich und mich besuchen. Es spielt keine Rolle, wo du wohnst. Ob du Luxuswohnung hast oder eine einfache Einzimmerwohnung, spielt keine Rolle. Weißt du, ihn interessiert auch nicht, wie viel du besitzt. Er will zu dir kommen. Und dann wird schon vieles automatisch von selbst passieren. Er will dir begegnen. Er will nicht deinen Möbeln begegnen und nicht gucken, wie deine Wohnung ausgestattet ist. Nein, er will dir begegnen. Er will dir begegnen. Ist sein Besuch bei dir erwünscht? Weißt du, der Herr interessiert sich nicht für deine Bude. Er interessiert sich für dein Inneres. Wie sieht's innen drin aus? Weißt du, er kommt an dir vorbei. Er kann weitergehen. Aber nein, Zachäus, steig runter. Es geht um deine Erlösung. Ich muss mit dir was besprechen. Und weißt du, wie der Herr Jesus, wenn er zu uns kommt, sagt er gar nicht viel. Die Besprechung ist fast stumm. Er redet nicht viel, aber da passiert sehr viel. Plötzlich der Geist redet. Die Seele redet. Das Innere redet. Du bist ergriffen. Der Herr ist zu mir gekommen. Die Errettung, es geht um deine Errettung. Wir gehen auf die Ewigkeit zu, jeder Einzelne von uns, jeder auf seinen Weg. Wir werden der Ewigkeit nicht entgehen. Auch wenn wir denken, wir können so Jungbrunnen aus dem Jungbrunnen trinken und dann haben wir langes, ewiges Leben. Nein, wir werden eines Tages alle vor der Ewigkeit stehen und deshalb auf dem Weg zur Ewigkeit. Wie sieht's da aus? Weißt du, wirst du da auch so nervös wie dieser arme Jakob? Es geht nach Hause. Oh, der Esau kommt mir entgegen. Weißt du, Gott hat auch dem Esau ins Herz gegeben. Du gehst dem Jakob entgegen und plötzlich treffen sie sich da am Fluss. Und du siehst, was es bedeutet, Gott zu begegnen. Gott zu begegnen bedeutet, Esau zu begegnen. Den ich ausgetrickst habe, den ich ausgespannt habe, dem ich den Segen abgeluchst habe, mit dem muss ich mich jetzt treffen. Das ist Gott begegnen. Gott begegnen ist kein Spaziergang. Jesus begegnen, ich muss in dein Haus einkehren. Weißt du, plötzlich gibt es Kommunikation ganz anderer Art. Jesus bringt dem Zachäus das, was ihm bisher niemand bringen konnte. Bedingungslose Annahme, Vergebung. Aber diese Vergebung musste er sich erarbeiten, indem er wieder gut gemacht hat. Seine Sünden offenbart hatte, so ich jemand betrogen habe. Weißt du, plötzlich bekommt er eine neue Perspektive, neue Hoffnung, neues Heil, neuen Glauben. Plötzlich wird er Freund von Jesus. Aber da gibt es noch ganz eine Menge Arbeit. Ich muss in dein Haus einkehren. Da wird gar nicht groß erzählt, was sonst noch nebenbei passierte. Georg Weisel hat ein schönes Adventslied geschrieben und das ist wie ein Gebet. Komm, o mein Heiland Jesus Christ, meines Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, deine Freundlichkeit auch mir erscheinen. Komm, o mein Heiland, komm. Weißt du, lad doch Jesus jetzt ein. Heute bist du der Zachäus. Jesus will eingeladen werden. Er kommt nicht so einfach eingedrungen. Weißt du, da ist schon diese Neugierde, auf dem Maulbeerbaum in Jericho zu sitzen und zu gucken. Komm, oh mein Heiland Jesus Christus. Meines Herzens Tür, die Tür von meinem Haus ist weit offen. Dieses Lied, mach hoch die Tür, hat eine andere Geschichte, aber ich habe nicht die Zeit dazu, darüber zu sprechen. Andermal. Jesus drängt sich niemand auf oder biedert sich an. Du musst mich nehmen, sonst gehst du verloren. Nein, er steht da und klopft. Der Sohn Gottes klopft. Und wenn du ihn nicht annimmst, er geht zu den Tieren. Weißt du, er geht zu den Tieren. Es ist erstaunlich, dass der Heiland immer zu den Tieren gegangen ist. Die Menschen, die haben ihn nicht angenommen. Da gingen sie zu den Affen und zu den Panda, zu den Wölfen, zu den Bären. Auch nach der Taufe, er ging zu den wilden Tieren. Wenn die Menschen Gott nicht wollen, dann geht er zu den Tieren. Die Schöpfung besucht er dann. Seine Schöpfung. Die haben vielleicht was übrig, die Tiere. Weißt du, für die ist er gekommen, für die ganze Welt, für die ganze Schöpfung. Er ist gekommen, um die Schöpfung zu erlösen. Und die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. Sogar die Pflanzen. Alles leidet, nur wegen den Menschen. Jesus steht vor der Tür und wartet, bis die Tür aufgibt. Weißt du, wir haben so einen Spion oft. Ich weiß nicht, ob du bei dir zu Hause so einen Spion hast, da kannst du durchgucken, wer da draußen ist. Den mag ich nicht. Dann mach ich auch nicht auf. Aber manchmal sind die Leute dumm. Ich gucke auch durch den Spion und dann sehe ich, die Leute bewegen sich, das ist da. Die wollen nur nicht aufmachen. Und der Heiland steht oft da und sieht. Ich habe jemanden besucht, in Heilbronn wollte ich jemanden besuchen, auf jeden Fall irgendjemand aus der Gemeinde wollte ich besuchen. Und ich wusste, dass er zu Hause ist. Und was passiert? Er steht am Vorhang und ich sehe, wie der Vorhang sich bewegt. Aber er macht die Tür nicht auf. Er kann klingeln, kann sagen, der macht nicht auf. Weißt du, es gibt viele Leute, die nicht die Tür aufmachen für Jesus. Die spüren, Gott wirkt von der Seite, vom Gartentor, von Kellertür, probiert überall, aber die machen die Tür nicht auf. Gott hat es mit uns manchmal wirklich nicht leicht, um in unser Leben zu kommen. Aber in dem Moment, wo wir aufmachen die Tür und so weiter, da passiert Weihnachten. Und da kannst du das ganze Jahr über Weihnachten haben, wenn du die Tür aufmachst für Jesus. Er hat sich erniedrigt. Die Frage ist, und die Frage ist berechtigt und gut, wie öffne ich meinem Heiland die Tür? Meines Herzens Tür. Wie öffne ich das? Zuerst einmal, ich muss mit Gott übereinstimmen. Ja, Herr. Ich muss mit ihm einverstanden sein. Jesus muss mir angenehm sein. Und Gott begegnet uns über Jesus. Nicht über Gott Jehova oder irgendeinen anderen Gottesnamen. Nein, sein Name ist Jesus und er wird sein Volk selig machen. Gott begegnet uns über Jesus. Wer Jesus nicht haben will, der kann Gott vergessen. Jesus ist sein Name. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also zuerst einmal stimme mit Gott überein und lass Gott einfach dein Wirken, lass Jesus arbeiten in deinem Leben. Fang an, dem zu folgen, was du in der Gegenwart Gottes klar wirst. Nicht, was der Pastor dir sagt oder was dir die Bibel sagt oder was du sonst, was die Leute dir anquatschen. Nein, was die Gegenwart Gottes, du bist in der Gegenwart Gottes, bist mit Gott verbunden und das, was du da hörst und siehst und erfährst, das ist die Wahrheit. Nicht alles, was dir gesagt wird, ist Wahrheit, aber das, was Gott dir offenbart, die Wahrheit muss dir offenbart werden. Das, was dir beim Beten vielleicht klar geworden ist, beim Bibellesen klar geworden ist, in der Predigt klar geworden ist, oder auf dem Fahrrad sitzen, du trampelst da und dich bewegst und plötzlich kriegst du ganz interessante Gedanken, steig runter, schreib auf und erledige. Weißt du, folge der Salbung, der Leitung des Heiligen Geistes. Argumentier nicht so viel. Ja, aber was ist wenn und so weiter. Tu das, was der Geist dir sagt. Und das ist zuerst mal Gott erleben, die Tür aufmachen für ihn und ihn einladen, auf ihn horchen. Versuch nicht alles zu verstehen und alles zu erklären. Tu es. Wenn du alles verstehen willst, wird dir der Kopf platzen noch dazu. Sei nüchtern und sag, Herr, ich will ganz kindlich anfangen, daran zu glauben, daran zu arbeiten, Stück für Stück. Und während du anfängst, während du dann dieses eine tust, wird Gott das andere dir noch sagen, das nächste sagen und wirst immer mehr Licht bekommen in der Sache. Aber solange du nicht anfängst, passiert nichts. Zachäus, steig runter. Oder mach so, wie die Frau Maria gemacht hat. die Mutter Jesu, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich kann nichts erklären, verstehe sowieso nichts, bin eine Jungfrau noch und so weiter. Ich habe keine Ahnung, aber mir geschehe, wie du gesagt hast. Lass einfach passieren. Und dann geh auf das Problem zu, auf die Situation zu, auf das, was Gott hingewiesen hat. Weißt du, vielleicht zeigt dir Gott genauso wie dem Erlo Stegen. Der und der und der und der und der und der und der, der hat noch Probleme mit dir. Nicht, dass du Probleme mit ihm hast, aber die haben Probleme mit dir. Und dann geh auf die Sache zu. Fang zuerst mal den einen an. Fang den ab. Und dann kommt der nächste, dann hast du nur noch 149, dann hast du 148 nachher, wenn du es bearbeitet hast und so weiter. Und dann, wenn niemand mehr da ist, dann kannst du wieder fragen, Herr, und was jetzt? Gib dich Gott hin, überlass ihm die Kontrolle über dein Leben. Weißt du, mir geschehe, wie du gesagt hast. Steig herunter, Zachäus. Lass einfach Gott arbeiten. Gott tut nichts ohne deine Zustimmung. Er wird nichts machen. Und ohne deine Füße und deine Hände. Er wird nichts tun. Gott zwingt sich niemand auf. Bei Jesus hören alle Zwänge auf. Weißt du, der sitzt da, naja. Wenn du nicht willst, ich kann dir auch nicht helfen. Unter der Kontrolle Gottes zu leben heißt mehr als nur, Herr, sag mir was. Es wird dir gesagt werden. Weißt du, es ist schon gesagt. Du weißt es in deinem Herzen ganz genau. Du tust es bloß nicht. Dann gehst du zum Pastor. Pastor, was denken Sie darüber? Soll ich das tun? Der sagt, ja, tun Sie es. Das ist nicht gut. Dann gehst du zum nächsten. Pastor, was denken Sie? Soll ich das tun? Tun Sie es. Das ist auch nicht gut. Und ich kenne Leute, die haben alle Evangelisten in Deutschland abgeklappert. Und alle Pastoren. Und die haben immer das Gleiche gesagt. Aber sie tun es nicht. Die möchten irgendwie so eine andere Lösung haben. So ein anderes Wort, ein spezielles Wort vom Herrn. Es gibt kein spezielles Wort. Er hat es, sein Wort ist in deinem Herzen. Auf deinem Munde. In deinen Händen. In deinen Füßen. Steig runter, Zachäus. Es muss uns klar sein, dass Jesus nur auf das eingeht und auf das segnet und das befürwortet, was vom Vater ist. Was schon längst in deinem Leben festgelegt ist. Und du weißt es, was deine Festlegungen sind. Das Programm Gottes. Und Gott baut einfach weiter in deinem Leben. Gott ist nicht ein Mensch, der sich verzettelt. Nein, er geht ganz programmatisch, ganz systematisch vor. Er segnet alles, was ihm dient, was ihn verherrlicht, was sein Wille ist. Alles, wo man Jesus reinlässt, wo man sich dem Geist Gottes öffnet, wo man sich vom Geist Gottes was sagen lässt. Und dann werden deine Gefühle plötzlich aufgebaut und du atmest auf. Eine Zeit des Aufatmens beginnt in dem Augenblick, wo du anfängst, das zu tun, was passiert. Als ich in meinem Leben Wiedergutmachung gemacht habe, weißt du, da habe ich die Sachen alles zurückgegeben, die ich organisiert hatte und einfach meinem Chef gesagt, was, das und das und das und das, so und so. Und er sagte, behalten Sie das, geben Sie nur noch das ab. Dann bin ich den nächsten Parkplatz angefahren. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich danke dir. Es ist so leicht in meiner Seele. Meine Seele hat aufgeatmet. Und ich sagte, das war auch beim Zachäus so, seine Seele hat aufgeatmet. Und so ich jemand betrogen habe, weißt du, das und so weiter, das hat wieder gut gemacht. Und dann, und das, den Rest gebe ich den Armen. Verschenke ich. Weißt du, da war so großzügig plötzlich. Und du wirst zu einer großen Freude gelangen. Und das ist die Freude am Herrn. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was Freude am Herrn ist. Die denken, die ganze Zeit lachen und Halleluja singen. Nein, das ist nicht die Freude am Herrn. Die Freude am Herrn ist, das zu tun und zu sehen, Gott ist mit mir. Gott offenbart sich mir. Gott steht hinter mir. Gott hat mich lieb. Kontrolliert dich der Herr schon? Weißt du, er kontrolliert ganz anders, nicht so wie die Menschen einen kontrollieren. Da oben dirigieren von unten, das machst du, machst du, machst du, machst du. Nein, du weißt plötzlich selber, was du zu tun hast. Die Kontrolle Gottes, des Heiligen Geistes, passiert innen drin. Das muss dir niemand sagen. Da muss niemand dir vorbeten und vorsingen. Gott macht es ganz anders. Seine Gegenwart löst das alles. Und dann löst du dich und dann sagst du, nimmt, nimmt, nimmt. Der Mensch, der unter Gott steht, so lauten die Gebote oder fangen die Gebote an. Weißt du, es ist furchtbar. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Schrecklich. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wer kann dann überhaupt noch selig werden? Du sollst nicht. Aber richtig heißt es, der Mensch, der unter Gott steht, hat keine andere Götter. Der Mensch, der unter Gott steht, heiligt den Namen Gottes. Das ist für ihn kein Problem. Der Mensch, der unter Gott steht, lügt nicht. Der Mensch, der unter Gott steht, mordet nicht. Der Mensch, der unter Gott steht, begehrt nicht, was der andere hat. Der hat selber genug. Und das reicht in Gott. Der braucht den ganzen Zeugs vom anderen. Der ist nicht neidisch. Der Mensch, der unter Gott steht, der redet kein Falschzeugnis. Nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Ist ja schrecklich. Weißt du, das sind nur Dogmatiker, die so agieren und so handeln. Aber jetzt von selbst löst sich. Der Zachäus hat Besuch, hohen Besuch. Jesus in seinem Haus sitzt am Tisch, an der Tafel irgendwo. Und von selbst kommt er drauf. Du, ich gebe zurück, ich mach's gut. Bring die Sachen in Ordnung. Und von selbst weiß er, was richtig und was falsch ist. Von selbst weiß er, in welche Richtung er gehen soll. Was der Wille Gottes ist und was nicht. Von selbst, in dem Augenblick, wo Jesus der Chef deines Lebens ist, passiert alles von selbst. Das Bewusstsein seiner Gegenwart räumt bei dir alles auf. Der Herr ist da. Deshalb heißt es einmal in dem Alten Testament, die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Die Furcht Gottes. Weißt du, der Herr ist da. Stell dir mal vor, der Herr sieht alles. Und er sieht auch alles. In deinem Leben, in deinem Inneren ist eine Kamera angebracht. Das weißt du noch nicht. Und da wird alles aufgenommen, da sind Mikrofone aufgebaut und da wird alles festgehalten, jedes Wort. Und wir müssen über jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen. Weißt du, und in dem Moment, wo der Herr in dein Leben hineinkommt, wird das alles abgespielt plötzlich. Und das ist sein Leben aufarbeiten. Oder du wirst katholisch und du gehst ins Fegefeuer und dann wird dort nachher das andere aufgearbeitet. Aber ich glaube nicht ans Fegefeuer, sondern ich glaube, das muss hier heute passieren. Und heute ist unser Fegefeuer. Da brennt das Fegefeuer. Heute wird das alles aufgearbeitet, was noch nicht so ist, wie es sein sollte. Das Bewusstsein seiner Gegenwart, das löst eine Kettenreaktion des Guten in deinem Leben. Den meisten Christen fehlt die Gegenwart Jesu. Wenn ich so beobachte, ich übergebe mein Leben Jesus dir. Okay? Und nur ein Lippenbekenntnis und dann geht man wieder weiter und dann macht man nichts. Da bleibt man wieder der Alte. Da verändert sich nichts. Wenn du nachher Christen so nach dem Lebensübergabegebet beobachtest, die sind immer noch die alten Knacker. Und Stoffeln. Und kantig und eckig. Die alten Kakteen und alten Igel noch. Igeln sich ein, sobald da was passiert. Da ist nicht viel passiert. Sie haben nur sich mit Worten Jesus übergeben. Aber noch nicht konkret. Zachäus, ich muss innen rein, in dein Leben, in dein Haus, in deinen Alltag. Der Glaube wird im Alltag gelebt und nicht in der Gemeinde. Ist Jesus bei dir eingekehrt? Weißt du, in dem Augenblick, wo Jesus in dein Leben einkehrt, durch deine Tür hindurchgeht, durch deine Schwelle, da trennst du dich plötzlich von allem, von selbst. Das will ich nicht, das brauche ich nicht. Weißt du, da muss man nicht sagen, Christen rauchen nicht, Christen saufen nicht, Christen huren nicht, Christen machen das nicht und machen das nicht. Da muss man den Leuten das alles gar nicht mehr predigen. Da kann man sich so viel Mühe sparen als Prediger. Das passiert automatisch. Das machst du nicht mehr. Da gehst du nicht mehr bei Rot über die Ampel. Ja, da passt du auf. Du willst ja kein Anstoß sein. Du lebst dann anständig plötzlich. Du lebst plötzlich anständig. Weißt du, du verherrlichst nur noch Gott und sagst, was würde Jesus tun? Und das macht dann nachher Freude in deinem Leben. Das ist die Freude am Herrn, unsere Stärke, das uns Mut gibt. Das macht man von selbst, ohne groß Tamtam und ohne große Kommentare und ohne große Erklärungen, warum ich das tue, was ich tue. Und so ich jemanden betrogen habe, gebe ich nicht nur einmal zurück, sondern vierfach oder siebenfach zurück. Bei wem Jesus eingekehrt ist, weißt du, da passieren so viele wundersame Dinge. Da betet man gerne. Wer Jesus einmal angenommen hat, betet sogar anders als nur liturgische Gebete. Ich denke nur an Saul von Tarsus, als er blind war in Damaskus. Da sagt der Heilige Geist zum Ananias, siehe, er betet. Hat der Paulus nicht beten können? Der war Weltmeister im Beten. Ein Pharisäer von Pharisäern. Aber jetzt betet er erhörlich, jetzt betet er geistlich, jetzt betet er so, wie er beten sollte. Oh Gott, das war alles falsch, was ich gemacht habe. Oh Gott, vergib mir, dass ich die Christen zum Verfluchung des Namens Jesu gezwungen habe. Vergib mir. Was glaubst du nur, was für Seelennot er da plötzlich hatte, wie er dann gebetet hat? Ganz anders. Nicht mehr, ich danke Gott, dass ich nicht so bin wie die Heiden da draußen, dass ich keine Frau bin und kein Esel. Jetzt merkt er, wie schlimm er ist. Oder siehe, er betet. Wenn Jesus seinen Platz in deinem Leben, meinem Leben, unserem Leben bekommt, dann fangen wir ganz anders in den Gottesdienst zu gehen. Da können wir gar nicht mehr genug von Gott hören. Und er fing an, allen Leuten zu beweisen, dass Jesus Christus der Messias ist. Plötzlich 3 Tage blind gewesen und plötzlich kommt Jesus in sein Leben. Weißt du, wenn Jesus in dein Leben kommt, dann ist dir nichts eine Last, wenn es um Gott geht. Der Zehnte, Zeugnis geben, an Leute irgendwie zu dienen, das ist dir keine Last, es ist eine Freude, eine Lust sogar. Wenn Jesus seinen Platz in uns bekommt, dann fangen wir an zu funktionieren. Da werden wir normal, vernünftig, gerecht. Dann hören wir auf zu sündigen, gegen Gott zu rebellieren. Warum hast du uns rausgeführt? Warum bin ich in diese Gemeinde hier gelandet? Weißt du, da freust du dich, dass du gerade hier sein darfst. Da dankst du Gott. Wenn Jesus seinen festen Platz in uns bekommt, dann ist es uns kein großes Problem, zu vergeben, Vergebung auszusprechen. Oh Herr, die wissen nicht, was sie tun. Ach mach, vergiss es. Weißt du, und wenn du ehrlich bist, die meisten Leute wissen nicht, was sie tun. Wie weh es einem tut, was sie tun. Wenn Jesus seinen Platz bekommt, dann werden wir von selbst anständig. Dann wissen wir, wie wir uns anziehen sollen. Da wirst du nicht in Bikini hier in die Versammlung kommen. Ja, weißt, dann benimmst du dich anständig. Dann weißt du, was zu tun ist, was nicht ist. Dann weißt du, was ich gehört, ohne Knigge gelesen zu haben. Dann weißt du, was es ist, Frieden zu haben. Und da hört der ganze Kleinkrieg auf unter den Geschwistern. Weißt du, ich bin besser wie der oder die oder der. Auf deinem Leben ruht das Wohlgefallen Gottes. Und da bist du so zufrieden, dass Gott dich, gerade dich liebt. Wenn Jesus seinen Platz bei uns bekommt, dann redet man nicht mehr über andere, aber mit sich selber schon so viel zu tun und so zu sagen. Dann redet man nicht mehr über die anderen und kritisiert man nicht die anderen. Dann ist man froh, dass der andere was macht für Gott. Und weißt du, wenn du anfängst, Gott zu dienen, merkst du, wie schwierig es ist, Gott zu dienen. Es ist nicht so, dass man aus dem Ärmel schüttelt. Da hast du Anfechtung immer. Weißt du, aber man tut es für Jesus. Die Magdalena küsst die Füße Jesu vor alle Leute da, vor diesen Männern, die da so hochnäsig sitzen, diese Pharisäer. Wenn der wüsste, was das für ein Weibstück ist. Verstehst? Und die küsst, leckt die Füße Jesu ab. Mach du das mal vor. Vor alle Leute da, stadtbekannte Persönlichkeiten. Das macht diese Frau, die schimmiert sich nicht. Und dann nimmt sie ihr Haar und trocknet die Füße ab, weil sie kein Handtuch dabei hat. Aber das tut man doch nicht. Weißt du, wenn du Jesus lieb hast, tust du vieles, was du sonst nicht tun würdest. Würdest vieles tun, dann würdest du das Kreuz nehmen und durch Berlin laufen. Oder würdest Plakat nehmen und sagen, ich liebe Jesus und machst du überall Reklame und genierst dich nicht. Weißt du, dann schämst du dich des Evangeliums von Christus nicht. Es ist eine Gotteskraft, die das selig macht. Wenn Jesus einmal in dein Leben gekommen ist, dann bist du wie Zachäus, dann gehst du vorne und sagst, Jesus, komm, hier ist mein Haus. Und dann ist es egal, was die Verwandten denken, egal, was die anderen Zöllner denken, die Arbeitskollegen denken. Dann ist es vollkommen egal, was die Nachbarn denken. Ja, stell dir mal vor, da hat Jesus eingeladen. Jesus ist bei dem gewesen. Ja. Du hast mir keinen Kuss gegeben, Simon. Aber diese hat, seitdem sie reingekommen ist, meine Füße ständig geküsst, Lukas 7, 45. Lies mal nach. Geküsst hat sie. Wenn Jesus seinen Platz in deinem Leben bekommt, dann kommt der Mensch erst wieder zu sich selbst. In diesem Hause ist Heil widerfahren. Dann tust du das Selbstverständliche, das Normale. Dann musst du nicht überlegen, darf ich das, kann ich das, muss ich das, soll ich das? Da werden die Sachen, die Fragen von selbst gelöst. Deshalb leben so viele Menschen mit ungelösten Problemen, weil sie nicht vernünftig sind. Sie sind nicht normal, die sind nicht zu sich selbst gekommen. Bei denen wirkt ein Geist der Betäubung. Was soll ich tun? Ein Geist der Blindheit, der Taubheit, der Stummheit. Die bringen nichts raus. Ihre Zunge lallt. Weißt du, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, siehst du plötzlich die Dinge mit ganz anderen Augen. Hörst du ganz anders. Was? Den Pulsschlag Gottes hörst du. Da wirst du sensibel. Plötzlich hast du Gewissen. Der Zachäus hat bisher nicht gewusst, dass er ein Gewissen hat. Der war ein gewissensloser Mensch. Plötzlich schlägt sein Gewissen. Sein Gewissen wird lebendig. Und was macht er? Er macht mehr, als was er sollte. Und so ich jemand betrogen habe. Und gibt dann die Hälfte seinen Besitz noch weiter. Wenn Jesus in dein Leben kommt, tust du Dinge, die du gar nicht musst. Du gehst die zweite Meile. Du tust einfach aus Liebe zu ihm. Weil er so gut zu dir war. Weil er dich so gesegnet hat. Du steigerst dich in deine Liebe. Was kann ich noch tun für meinen Heiland? Was kann ich noch tun? Und du fragst dich ständig, was kann ich noch für ihn tun? Du würdest sogar dein Leben für ihn lassen. Und du würdest überall bekannt machen, mein Jesus. In der großen Kirche, da ist die andere Gemeinde nachmittags und da ist eine Frau, die hat so ein kleines Baby. Kleine Frau, kleines Baby. Und ich stehe an der Tür und alle Leute, die zur Versammlung kommen, das ist mein Kind, mein Kind, mein Kind, mein Kind. Alle Leute gezeigt, das ist mein Kind. Die war stolz auf ihr Baby. Weißt du, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, bist du stolz auf Jesus. Mein Jesus. Mein Jesus ist so wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Da überschlagen sich die Worte. Wenn er den vorgesehenen Platz in deinem Leben bekommt, dann ist dir nichts mehr zu viel, nichts mehr zu schwer, nichts mehr zu langweilig. Im Gegenteil, da sagst du, wo ist die Zeit geblieben? Wir sind 2 Stunden schon in der Kirche, 3 Stunden im Gottesdienst, schon Mittag bald. Wir sind immer noch da. Weißt du, dann merkst du gar nicht, dass du Hunger hast, wenn du voll von Jesus bist. Die meisten Christen haben Probleme, warum sie nur 20 Minuten im Gottesdienst sitzen können und nur aushalten können, weil Jesus nicht drin ist. Der ist irgendwo an der Kanzel vielleicht oder am Altar oder im Tabernakel, aber nicht in ihren Herzen. Dein Herz muss dieses Tabernakel sein, dieser Kasten, wo Jesus wohnt. Ich muss in deinem Haus einziehen. Das Reich Gottes soll inwendig in uns sein, sagt die Bibel. Und dann, wenn die Prioritäten stimmen, dann weißt du ganz genau, was Vorrang hat und was wichtig ist, worauf es ankommt und was nicht. Wenn Jesus seinen Platz in dir bekommt, dann wirst du wie Zachäus plötzlich voll Mitmenschlichkeit. Das ist erstaunlich. Wie gibt's den Armen? Der Reiche kaut's da, verteilt sein Vermögen in Jericho. Da, $100, $100, $100, nehmt Leute. Den Pennern, von denen ihr nichts bekommt, da wirst du mitmenschlich. Wenn Jesus in dein Herz hineinkommt, bekommst du ein Herz für die Menschen. Weißt du, dann muss man nicht anbetteln. Könnten sie nicht irgendwo eine milde Spende uns geben? Dann weißt du, wo die anderen betrogen und verletzt sind und dienst ihnen. Dann weißt du selbst plötzlich, wo habe ich meine Leute überfordert? Wo habe ich Unrecht getan? Was hat den anderen wehgetan? Oder wo habe ich mir fremde Dinge angeeignet, die mir gar nicht gehören? Wir haben so viel Diebe in unserer Zeit. Weißt du, egal ob geistige Diebe, es fängt schon in der Schule an, wenn man Hausaufgaben abschreibt, ist auch Diebstahl. Aber für die meisten nicht. Weißt du, man tut so, als wenn man selbst gelernt hätte, aber man hat es abgeschrieben irgendwo. Jesus ist ein Offenbarer der Gedanken. Die Gegenwart Gottes bringt alles ans Licht plötzlich. Mei, was alles bei mir drin ist. Die Gegenwart Gottes. Plötzlich weiß man alles, was man wissen muss in der Gegenwart Gottes. Weißt du, sobald das Licht hineinscheint, ist etwas los mit mir. Plötzlich, da merke ich, da kriecht's und krabbelt's. Und so weiter. Da siehst du, wo dieses ganze Geschmeiß ist, was sich da bewegt. Und dann weißt du auch ganz genau, was du zu tun hast und so weiter. Da brauchst du keine fromme Zuchtmeister oder irgendwelche fromme Unterweisung. Du weißt es, dein Herz, der Geist Gottes gibt deinem Herzen Zeugnis. Du weißt es. Guck mal, ich denke nur an diese Frau im Jakobsbrunnen. Was hat Jesus ihr gesagt? Überhaupt nichts. Er hat gesagt, bring deinen Mann nur her. Er hat nur, ganz einfach, bring deinen Mann her. Und plötzlich, ja, ich habe nichts und so weiter. Und dann erzählt sie den Leuten in Samaria, er hat mir alles gesagt. Weißt du, sobald Jesus in dein Leben kommt, nur ein kleiner Smalltalk, ein kurzes Gespräch, plötzlich ist dir alles gesagt. Plötzlich weißt du alles, plötzlich hast du alles begriffen, plötzlich hast du alles verstanden. Nur ein kleines Gespräch am Jakobsbrunnen, er hat mir alles gesagt. Und wenn du genau nachgehst und genau studierst, und ich, das kannst du gar nicht, du kannst in ein paar Sekunden nicht das ganze Leben offenbaren, aber in dem Augenblick, wo Jesus in dein Leben kommt, sind in Bruchteilen von Sekunden ist dein ganzes Leben offenbar. Er hat mir alles gesagt. Er hat mich bei meinem Namen gerufen. Er hat mir alles gezeigt. Plötzlich hast du ein Gewissen. Zuerst kommt das schlechte Gewissen. Und dann weißt du die Wahrheit. Dann wirst du aufgearbeitet. Und dann hast du wieder gutes Gewissen. Und es geht in Bruchteilen von Sekunden Schlag auf Schlag. Weißt du, es ist eine schöne Geschichte, die Verleugnung des Petrus. Mach deine Tür für Jesus auf. Ist meine Botschaft. Weißt du, Petrus, ich kenne den Mann nicht. Komm, hör, Mädel, hör doch auf mit dem ganzen Unsinn da. Hör doch auf. Von was redest du da? Doch, du warst auch dabei. Und dann schaut Jesus nur Petrus an. Der hat nur einfach seinen Blick erhoben und nur Petrus angeschaut. Und was passiert beim Petrus? Petrus weint bitterlich. Fängt an zu flennen, zu heulen. Kann nicht mehr. Und heult, weint bitterlich. Nur ein Blick von Jesus. Du siehst, die Gegenwart Gottes verändert die Dinge. Ein Blick von Jesus. Der Hahn einmal, paar Mal gekräht. Ein Blick von Jesus. Und du weißt, was die Uhr geschlagen hat. Ein Blick von Jesus. Du brauchst nicht viel. Du brauchst nur einen Berührungskontakt. Einfach einen Kontakt mit dem Herrn. Einfach, ich muss zu dir kommen, sagt er. Und dann hast du Buße. Weißt du, Buße kann man nicht kurbeln. Leute, geht auf die Knie und betet. Sucht den Herrn, solange er noch zu finden ist. Land, höre des Herrn Wort. Vergiss es alles. Ein Blick vom Herrn. Und du sackst zusammen. Und du gehst hinaus und weinst bitterlich. Da reichen die ganzen Handtücher nicht mehr, um die Tränen zu trocknen. Dann passieren Veränderungen. Weißt du, und du kannst auch sagen, oh Leute, gebt euch den Herrn hin, sucht den Herrn von ganzem Herzen. Ein Blick vom Herrn. Und du bist nicht mehr zu bremsen. Einfach jetzt angeschaut. Zachäus, ich muss zu dir kommen. Und dann passiert echte Hingabe. Zuerst mal auf der großen, hohen Warte. Was machen die da unten? Naja, sind nette Leute alles. Schöne Christen. Und dann trifft es einen selbst. Weißt du, wenn es einen selbst erwischt, das geht unter die Haut. Wenn plötzlich Jesus vor einem drin, vor einem steht und sagt, Zachäus, komm von deinem Tannenbaum runter. Stell mal vor, komm runter. Er kennt dich bei Namen. Er ruft dich bei Namen. Wenn er wird plötzlich persönlich. Ja, aber ich bin so klein. Gott interessiert sich nicht, ob du groß oder klein bist, arm oder reich. Aber ich wollte über die Leute hinweggucken, wie die das machen. Plötzlich ist er vor Jesus in der Wirklichkeit. Durch Jesus wirst du ein richtiger Mensch, auch wenn du ein Lilliputaner bist, ein Zwerg. Es gibt ein ganz schönes Gebet. Ich weiß nicht, ob deine Kinder das gebetet haben oder du selbst gebetet hast. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Kennst du das Gebet? Wer kennt das Gebet? Irgendjemand? Ich bin klein, mein Herz ist rein, niemand soll drin wohnen als Jesus allein. Das ist so eine Türöffnung. Die Kinder, wenn die Kinder dieses Gebet schon sprechen, aber ich bin überzeugt, Erwachsene sollten ebenso sprechen. Nicht nur kleine Kinder. Ich bin klein. Zachäus war klein. Ich bin klein. Das macht einen zu einem richtigen Menschen, wenn du dir bewusst wirst, ich bin klein. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Das gibt dir die richtige Haltung. Da hört der ganze Stolz auf, ich bin klein. Hör mal, in diesem Gebet steckt so viel Wahrheit drin. Ein altes Kindergebet. Zachäus wurde wieder klein. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht das Reich der Himmel sehen. Wie heißt es dann weiter in diesem Kindergebet? Mein Herz ist rein. Oder mein Herz mach rein. Manchmal ist mein Herz nicht rein, aber mach mein Herz rein, Herr Jesus. Und genau das passierte beim Zachäus, als Jesus in sein Leben hineinkam. Es gab einen radikalen Hausputz. Da wird alles, kommt alles in die Wäsche. Da wird alles sauber gemacht. Da wird aufgeräumt mit dem ganzen Egoismus. Mit der ganzen Ich-Bezogenheit. Ich, mein, mir, unser. Ja. Zachäus spricht plötzlich mehr als nur ein Übergabegebet. Er sagt, nimm Herr, gib den Armen alles. Ich will auch ein Armer werden. Das ist fast wie seine Beerdigung, dieses hier, was beim Zachäus passiert oder was er da macht. Verteil alles, nimm Herr. Von was? Alles, was ich erwirtschaftet habe, alles ist nur auf Betrug aufgebaut. Wie viel Blut klebt an meinen Händen, wenn du wüsstest, wie viel Blut an so manchem Erbe klebt. Wie viel Elend, wie viel Leid. Herzeleid. Oh, Blut klebt an meinen Händen. Nimm das Geld nur fort, fort damit. Jesus sagt in Johannes 14, 23, wenn jemand mich liebt, so wird auch mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Komm und wohne in meinem Herzen. Ich bin klein. Mein Herz mach rein. Und dann heißt es, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Nummer eins soll er sein. Soll niemand drin wohnen. Wer mich liebt, wer mich aufnimmt, zu dem wird mein Vater kommen, werde ich kommen, kommt der Heilige Geist, kommt eine Milliarde Engel. Du musst vorstellen, der ganze Himmelsstaat kommt da in dein Leben hinein. Plötzlich ist die Herrlichkeit Gottes da. Und da wird gesungen. Weißt du, dann heißt es, singt und spielt dem Herrn in eure Herzen. Dann muss man nicht studieren, Musik. Nein, da fängt es automatisch. Oh, happy day, oh, happy day. Oh, seliger Tag. Plötzlich jubelt es. Zachäus hat ein echtes Weihnachtswunder erlebt. Und nur so passieren Weihnachten, wenn Jesus so in unser Leben hineinkommt wie beim Zachäus. Und er steht vor unserer Tür, vor deiner und meiner Tür. Vor unserer Herzenstür, natürlich. Sag nicht, dass draußen vor deiner Haustür Jesus steht. Nein, nein, auch vielleicht. Aber Jesus ist da, wo du bist, wo du lebst. Er möchte in deinem Herzen sich einquartieren. Und der Schlüssel, dass Jesus in dein Leben hineinkommt, ist die Bereitschaft. Der Schlüssel ist die Bereitschaft. Die Bereitschaft. Zachäus war bereit, runterzusteigen. Jesus in sein Haus zu führen. Komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus, die Bereitschaft. Wie sieht es aus mit deiner Bereitschaft? Weißt du, du kannst nicht alles auf einmal, aber du musst bereit sein. Und Gott sieht, ob du bereit bist oder nicht bereit bist. Oder nur du mit dem Kopf denkst oder auch mit dem Herzen denkst. Und die Kopfgedanken und Herzensgedanken sind oft widersprüchlich. Die eigentliche Heilung oder Wiederherstellung geschieht, sobald sich das Herz öffnet. Das Herz sich öffnet, das, was wir zuvor verdrängt haben, abgelehnt haben, plötzlich aufnehmen. Ja, mit diesem Jesus will ich nichts zu tun haben. Wie oft haben Leute mir gesagt, also Gott glaube ich schon, Allah glaube ich schon, Krishna glaube ich schon, den Schöpfer, an den glaube ich auch schon, Jehova glaube ich auch schon, aber Jesus, mit dem will ich nichts zu tun haben. Weißt du, und das ist das große Problem. Für Juden, Heiden, für das ganze Volk dieser Welt, mit Jesus. Weißt du, und jetzt kommt gerade der Jesus in Jericho vorbei, in dieser Handelsstadt, schöne Stadt eigentlich, muss eine ganz tolle Stadt gewesen sein, eine der ältesten Städten dieser Welt. Und da kommt Jesus vorbei, dieser Abgelehnte, der Verachtete, lies mal Jesaja 53, ich habe keine Zeit dafür, und so weiter, keine Schönheit, sein Gesicht war so zerschlagen, zerschunden. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Johannes Evangelium. Wie viele ihn aufnahmen.
Weißt du, du musst nicht den christlichen Glauben aufnehmen oder, weißt du, oder die Bibel aufnehmen oder die Kirche aufnehmen. Du musst Jesus aufnehmen und dann kommt alles andere. Das passiert von selbst automatisch. Das andere ist dann selbstverständlich. Wie viele ihn aufnahmen. Mach Platz für Jesus. Er kommt. Macht hoch die Tür. Die Tür macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Peter, wir singen dieses Lied. Und wir wollen in die Gegenwart Gottes gehen und einfach uns Gott stellen und sagen, Herr, hier bin ich. Ich mache meine Tür auf. Ich mache meine Herzenstür auf. Jesus, komm in mein Leben. Erfülle mein Leben. Segne mein Leben. Herr, ich brauche dich. Ich brauche nicht Geld und Gut. Und ich brauche nicht dieses und jenes. Ich brauche nicht einen besseren Pastor, eine bessere Gemeinde, einen besseren Mitmenschen. Nein, ich brauche dich. Und in dem Augenblick, wo ich dich aufnehme, werde ich anders. Werde ich besser. Werde ich edel. Werde ich heilig. Zachäus ist über Nacht ein Heiliger geworden, als er Jesus aufnahm. Vater, ich danke dir, dass wir so ein Beispiel in der Bibel haben, den lieben Zachäus. Herr, nur der Lukas berichtet über ihn. Die anderen erzählen gar nicht so viel von ihm. Aber Herr Jesus, es ist gar nicht so wichtig, dass wir so populär sind oder so unbeachtet sind oder nur einmal erwähnt werden. Aber Herr, wichtig ist, dass du zu uns gekommen bist und dass du bei uns geblieben bist. Bleibe bei uns, Herr. Es will Abend werden. Das haben die Emmaus-Jünger gebetet. Und so wollen wir auch dich jetzt einladen. Einfach, wir machen unsere Türen weit auf und sing dieses Lied mit voller Hingabe. Macht hoch die Tür, die Tür macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Es kommt zu dir. Es kommt nicht zu den Deutschen oder zu den Juden, zu den Amerikanern, zu den Russen. Der Herr kommt zu dir, speziell zu dir. Er will in dein Leben Platz nehmen, der König der Herrlichkeit. Auf einem Esel kommt er. Aber er kommt zu dir. Kannst du ihn so empfangen? Ja. Verbiete diesen Kindern da Hosianna zu rufen. Und der Herr sagt, ich werde nicht mehr zu euch kommen, es sei denn, ihr sagt wieder Hosianna. Ihr sagt wieder, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Preis Gott. Amen. Gott segne.